Feiertagsfeuilleton.
Herbert Pirker, sehr geehrte Redaktion. Es liest Otto David.
Was eine gute Zeitung ist, hat ihre Leserbriefe. Sie zeigen der Redaktion, dass ihre Arbeit gewürdigt wird, dass die Leser sich mit dem Gebotenen auseinandersetzen. Was eine schlaue Zeitung ist, hat ihre Leserbriefecke. Sie zeigt den Lesern, dass deren Mitdenken gewürdigt wird, dass die Redaktion sich mit der Reaktion der Leser auseinandersetzt. Das wäre für den ersten ungenauen Blick auch schon alles, was über Leserbriefe und ihre fallweise Veröffentlichung zu sagen ist. Aber schon das Wörtchen fallweise birgt den ersten Knoten, der in die so linear erscheinende Betrachtungsweise geknüpft ist. Denn so viel ist klar. Es kann nicht jeder Brief, der damit der Anrede »Sehr geehrte Redaktion« ins Zeitungshaus flattert, abgedruckt werden. Das sieht jeder Leser ein. Weshalb besonders jene, die böse, erregte, kontroversielle Briefe einschicken, ihre Hoffnung auf Veröffentlichung ihres Elaborats mit dem Schlusssatz bekräftigen, aber sie getrauen sich bestimmt nicht, meinen Brief abzudrucken. Was in der Regel und erwarteterweise das Gegenteil, nämlich den Abdruck, bewirkt. Aber auch diese Regel wird begreiflicherweise da durchbrochen, wo entweder allzu viele Leserbriefschreiber sich jenes Tricks bedienen oder aber wo beleidigendes, verworrenes oder obszönes der nach Druckerschwärze lechzende Tenor des Eingeschickten ist. Ein weiteres Fragezeichen im Bestreben der Blattleitung, dem Leser das Wort zu geben, liegt dort, wo mit Bedacht die Ventileigenschaft der Leserbriefrubrik zur Bestätigung der oft fragwürdigen Blattlinie benutzt wird. Bravo heißen deshalb immer wiederkehrende Texte in den unverlangt eingesendeten Briefen, machen Sie so weiter. Dies bittet Sie im Namen zahlreicher Gleichgesinnter inbrünstig Ihr Leser H.K. Aber neben etwa 3 bis 4 derartigen Akklamationsschreiben prangt natürlich die Objektivität des Journals augenscheinlich machend ein Protestbrief. Allein das Verhältnis der Pro- zu den Kontrabriefen jedoch macht klar, welche verschwindende Minderheit nicht mit der fraglichen Meinung einverstanden ist und führt sie so folgerichtig ad absurdum. Übrigens befleißigen sich auch diverse Kolumnisten jener leicht durchschaubaren Methode. In unregelmäßigen Abständen veröffentlichen sie, meist wenn ihnen selber gerade noch weniger als sonst einfällt, statt eines eigenen Beitrags Leserbriefe, die sich mit eben jener speziellen Kolumne beschäftigen, der journalistischen Fähigkeit des Autors Beifall klatschen und ihn ermutigen, nur ja in seiner konsequenten Bekämpfung irgendeines staatszersetzenden Übels nicht locker zu lassen. Und regelmäßig sind jene applaudierenden, in Gesellschaft gar arge Schimpfbriefe anzutreffen, die sich jedoch durch die Bank, durch Anonymität, schlechte Rechtschreibung, miserablen Stil und unentschuldbare Primitivität selber an jenen Platz rücken, wo sie hingehören, nämlich ins hier gar nicht so sportlich gemeinte Abseits. Selbst aus dem Bereich der Fäkalien entlehnte Worte werden hier unzensuriert wiedergegeben. Verabscheuungswürdiges und Niveauloses wird also der schaudernden Lesergemeinde zu Nutz und Formen schonungslos dargeboten. So, sagt der Kolumnist, durch diese Blume der Niedrigkeit, so also schauen sie aus, meine Gegner. Und ich scheue mich nicht, es zuzugeben, dass ich welche habe, aber eben welche, ihr seht es selber. Die Perfidie jener Sachlichkeit vorschützenden Vernichtung Andersdenkender wird dann zum Quadrat erhoben, wenn in einer einige Tage später erscheinenden Leserbriefspalte sogar Leser zitiert werden, die nun ihrerseits auf die würdelosen Briefe der letzten Generation einzuschlagen beginnen. Weg jedoch von den Kolumnisten. Zurück zur allgemeinen Rubrik, hier spricht der Leser. Diese hat nämlich stets mit dem Hinweis, dass hier Veröffentlichtes nicht unbedingt die Meinung der Redaktion darstellen müsse, auch noch eine einigermaßen hinterhältige Funktion. Nicht nur soll sie auch jenen Abonnenten beruhigen, der wieder einmal mit der Abstellung des Blattes droht, weil er sich von diesem düpiert und enttäuscht sieht. Nicht nur soll auch der notorische Briefschreiber mitunter den Ruhm des Zeitungsschreibers nachempfinden und auskosten können. Nicht nur soll die offene und demokratische Gesinnung der Gazette dokumentiert werden. Es soll auch Meuchlings- und Volksmeinung vorgebend mit voller Absicht Blatt Nicht-Konformes ans Tageslicht gezogen, Herausgeber wie Financier gar Unliebsames, als Querulanz getarnt unter die Leute gebracht werden. Natürlich, liebe Leser, steht da zwischen den Zeilen, sind wir gegen die Menschen bedrohenden Killerhunde und würden am liebsten Gift streuen, über und unter sie. Da aber ist ein vereinzelter, verkommener, der die lieben Kinderlein, die unschuldigen Opfer dieser Bestien, des Tierschreckens und Kreaturquälens zeigt. Grundlos tut er das. Doch wir leihen auch den Verirrten ein Sprachrohr. Ihr wisst es doch, dass allemal das Mittel ist, sie durch Austoben lassen ruhig zu stellen. Und dann steht's da, was insgeheim doch auch des Redakteurs L. und der Spaltenbetreuerin B. getarnte Meinung ist. Ein gern gebrauchter Kniff, Pfui zu sagen ob einer Sache, über die man nur anhand des Pfui überhaupt erst reden kann. Dass der Leserbrief auch ein internes Instrument der Personalpolitik sein kann, ist ein zwar selten geübter, doch immerhin praktizierter Brauch. Unliebsam gewordene und anders nicht entfernbare, weil gewerkschaftlich oder protektionistisch zu gut abgesicherte Redakteure werden anhand gezielt eingesetzter, empörter und den Abtritt des Schreiberlings fordernder Zuschriften, die nach dem Prinzip des steinehöhlenden Tropfens veröffentlicht werden, mürbe gemacht. Letztlich ist es der sogenannten Integrität des Betroffenen anheimgestellt. Auch gegen die ebenfalls sogenannten Intentionen des Arbeitgebers, wohl aber den Wünschen des Publikums entsprechend, den Hut zu nehmen. Das Schlimmste jedoch, das Infamste und Unverzeihlichste, setzt der Leserbriefbetreuer als Mittel gegen den Leserbriefschreiber selbst ein. Es ist die Anmerkung der Redaktion. Da befasst sich der das jüngste Gerichtsurteil und dessen Berichterstattung analysierende Leser M. in akribischer Detailarbeit mit demselben und schickt das Resultat seiner schlaflosen Nächte ans Leibblatt. Dieses veröffentlicht das natürlich zu lang geratene, in Sinn verkehrende Kürzung und krönt den Torso mit einer Anmerkung der Redaktion, die an tatsächlicher oder gewollter Unsensibilität nichts zu wünschen übrig lässt. Der Leser M., heißt es da also, hat bei seiner Überlegung völlig übersehen, dass, und nun wird unausgesprochen, aber jedem Grenzdebilen verständlich dargelegt, dass der Leser M. ein Trottel ist. Steht das einmal da, und es steht als letztes Wort da, hat M. keine Chance mehr zur Rehabilitation. Hätte er, so mag es in ihm rumoren, sein Wort doch im Busen bewahrt, statt es, wie es im konkreten Fall übergetitelt ward, als freies, nämlich Wort des Lesers, der Postille anzuvertrauen. Richtigstellungen oder ähnliche Zusatzbriefe werden nämlich in der Folge nicht mehr berücksichtigt. Endgültig der Lächerlichkeit preisgegeben, kann sich der Kohlhaas keiner Hilfe irgendwelcher anderer Institutionen bedienen, am wenigsten jener der Konkurrenz. Dagegen gibt es keinen Paragraphen. Hohn und Spott sind alles, was ihm verblieben. Der Leser mag als Kunde der Zeitung deren König sein. Der Leser ist aber gleichzeitig das Volk, die anonyme Masse, die sich da und dort in der Gestalt einzelner Ausnahmen in der Leserforum betitelten Zeitschriftenecke artikulieren darf. König und Volk jedoch gleichzeitig zu sein, Leser also wie Schreiber, derlei Quadratur des Kreises ist dem Perpetuum mobile gleich schlichtweg unmöglich. Wer dies einmal erkannt hat, lege, auch wenn er sie zwecks Verfertigung einer Leserzuschrift in gerechtem Harnisch oder in begeisterter Zustimmung schon gezückt hat, die Feder weise beiseite.
Otto David Lasters Feiertagsfeuilleton. Sehr geehrte Redaktion von Herbert Birker.